Gut. Zweite Bemerkung. Wir hätten normalerweise, wenn wir den Takt beibehalten, heute Nachmittag eine Fragestunde. Die Fragestunde mache ich gern, allerdings entfällt der Grund, dass wir das aktuelle Übungsblatt besprechen, weil es ja im Unterschied zu vorher diese Woche schon fällig ist. Wenn Sie die Fragestunde möchten, ja, dann bitte melden. Und ich weiß, welche Meldungen ich ernst zu nehmen habe. Ja, also, wer möchte die Fragestunde diesmal wahrnehmen? Okay, dann machen wir die Fragestunde doch. Ja, okay, gut. Im Übrigen werde ich dann reden über die Klausur, ja, und vielleicht der eine oder andere sieht dann doch die Notwendigkeit, mal reinzuschauen in die Fragestunde, ob das jetzt physisch reinschauen ist oder aber halt sich das Video anzuschauen. Gut. Es gibt da noch eine dritte Sache. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass wir hatten über einen Montagstermin gesprochen, und das war der Montag nach der PRG 1 Klausur, dass der Montagstermin für Wirtschaftsinformatiker schlecht ist. So, habe ich Wirtschaftsinformatiker unter Ihnen? Okay. So, es soll sein, wenn ich das richtig noch, wenn ich mich recht erinnere, Montag um 16 Uhr, dass Sie eine Klausur haben. Wie sieht es aus, wenn wir uns montags früh treffen? Okay, so. Es macht an sich keinen Sinn, dass wir uns montags, ich denke mal, um 18 Uhr treffen. Montags um 18 wäre die Klausur vorbei, richtig? So. Jetzt muss ich den Bachelor-Anteil hier fragen. Montags um 18 Uhr, wenn wir mit der Klausurbesprechung anfangen, ist das noch okay? Montags um 18 Uhr, der Montag nach der PRG-1-Prüfung, nach der PRG-1-Klausur. Dann machen wir das um 18 Uhr, ja? Das heißt, Sie sind dann etwas länger unterwegs, ja, an dem Tag. Gut. Das ist eine gute Geschichte, ja? Nein, wird nicht aufgezeichnet. Aber wir sollten mal fragen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, es aufzuzeichnen, ja? Das ist noch nicht klar, aber wir werden fragen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, deshalb lassen Sie mich jetzt auch noch mal fragen: Wer von Ihnen hat Probleme mit dem Termin um 18 Uhr? Diese Probleme sind welcher Art? Das ist einmal, dass man 2 Stunden Anfahrt hat, ja, und dann sind Sie erst sehr spät zu Hause. Dasselbe, ja, lange Anfahrt. Wie ist das um 17 Uhr? Ist die Klausur um 17 Uhr zu Ende? Wahrscheinlich nicht, oder? Bitte? Gerade so. 17:15. Okay, was passiert, wenn wir das um 17:15 stattfinden lassen? Diejenigen, die Probleme hatten, was ist mit Ihnen? Haben Sie immer noch diese Probleme? Kommen Sie nicht mehr nach Hause oder später nach Hause? Kommen Sie nicht mehr nach Hause? Sie kommen später nach Hause, gell? Ich denke nochmal drüber nach, aber dann werden wir die Sache festlegen nächsten Montag. So, die nächste Ankündigung. Nächsten Montag gehen wir in die Klausur hinein. Was bedeutet, wir schauen uns eine der beiden Klausuren im Skript an. Sie sind herzlichst aufgefordert, schon einmal die Klausuraufgaben durchzurechnen, damit Sie eine Idee bekommen, wie Sie denn stehen. Ja, also nächstes Mal Klausurbesprechung und ich denke mal, es ist durchaus vernünftig, dann sich das anzuschauen. Ja? Okay, was haben wir gemacht? Wir haben geredet über Hashing mit Verkettung. Und wir haben geredet über Hashing mit offener Adressierung. So, was haben wir? Wir haben ein großes Universum U und wir würden in Hashing mit Verkettung dieses große Universum in eine Tabelle abzubilden, eine Tabelle der Größe M. Und wir würden, das ist halt üblich so, wir würden die Tabellenadressen mit 0 bis M-1 bezeichnen. Was wir haben, wenn wir ein Element X uns anschauen und versuchen, dieses Element X einzufügen, wir haben eine Funktion, die versuchen wird, das Element X in die Zelle I einzufügen, wobei die Zelle I durch die Hash-Funktion gegeben ist. Wir hatten uns schon angeschaut, vielleicht sollte ich das lieber an den rechten Rand schreiben, ja, und wir würden dann in eine Liste an jeder Stelle in eine Liste einfügen. Hashing mit Verkettung. Verkettung bezieht sich auf diese Liste. So. Dieses H, das hat üblicherweise die Form X mod M. Okay, so. Und das ist jetzt Hashing mit Verkettung. Wir haben uns dann allerdings auch, weil es halt sehr ärgerlich ist, dass wir durch die Zeiger unnötig Platz verlieren, wie auch durch die durch das Re von Zeigern, ja, unnötig Platz verlieren. Wir hatten uns auch angeschaut Hashing mit offener Adressierung und was passiert da? Da haben wir tatsächlich, und jetzt ist es adäquat, wenn wir tatsächlich links die Zellenadressen vermerken, Hashing mit offener Adressierung, wie gesagt. Und da ist es jetzt natürlich eine Frage des Netzes ohne Netz und doppelten Boden. Ja, hier arbeiten wir mit dem Netz, wenn wir eine Kollision haben, da ist schon ein Element in die Zelle I eingefügt worden. Naja, dann würden wir halt zusätzlich immer noch einfügen können durch die Verkettung an dieser Stelle. Ist hier ein Element schon da? In unserem Versuch, in unserem ersten Versuch mit H0 einzufügen, ja, ist dort ein Element X schon eingetragen, ein Element Y, irgendein Element schon eingetragen, dann müssen wir in einem zweiten Versuch, diesmal mit der Hash-Funktion H1, in die Position, machen wir das so, versuchen in die Position H1 von X, und das sei hier das J, in diese Stelle einzutragen. Naja, wenn auch das besetzt ist, würden wir halt mit einer zweiten Hash-Funktion, das wäre dann die Hash-Funktion H2 von X, ja, und ich deute jetzt mal nicht an, wo das auch noch hingehen soll, wird man mit einer zweiten Hash-Funktion anfangen. So, und jetzt ist die große Frage. Was ist die Performance? Wir haben uns nicht auf der Hash-Funktion-Seite natürlich auch Gedanken gemacht bei Hashing mit offener Adressierung. Da haben wir das lineare Austesten gehabt. Lineares Austesten, das hatte den Vorteil, dass wir, wenn wir einmal den initialen Punkt berechnet haben, die Berechnung der darauffolgenden Adressen sehr, sehr einfach war, einfach unten drunter. Ja, das ging extrem schnell, hatte aber den Nachteil, dass wir automatisch in Klumpenbildungen hineinkommen und Verstopfungen wirklich künstlich erzeugen. Dann haben wir uns angeschaut, doppeltes Hashing. Ja, und das hatte sehr viel bessere Leistungsdaten, ist aber ein klein wenig aufwendiger auszuführen. So, aber jetzt kommen wir zur Frage, Performance. Oder auf Deutsch Performance. So, wie schnell ist Hashing mit Verkettung? Ich möchte die Performance-Frage für Hashing mit Verkettung und später für Hashing mit offener Adressierung stellen. Was wichtig ist, ja, und lassen Sie mich diesen Parameter gleich herausstellen. Was wichtig ist, das ist der Auslastungsfaktor. Und das ist nichts anderes als die Tabellengröße. Wir haben Möglichkeiten, unseren Schlüssel unterzubringen. Und das ist N, die Anzahl der Schlüssel in der Tabelle. So. Nicht? Und hier sehen Sie das, das N bezieht sich auf die Anzahl der Schlüssel, die sich in der Tabelle befinden. Ja? Und dieses Lambda nennt man Auslastungsfaktor. Das sollten Sie sich, an diesen Begriff sollten Sie sich erinnern. Okay. Nicht? Und die Frage ist nach der Schnelligkeit einer Insert, einer Remove oder einer Lookup-Operation. Und da stellt sich raus, Hashing mit Verkettung, das ist der große Vorteil, ist sehr resistent, wenn es darum geht, eine Lookup-Operation auszuführen oder aber Remove. Ja? Hashing mit offener Adressierung wackelt bei Remove. Es ist sehr sensitiv, was ein Remove anbelangt. Hashing mit Verkettung, überhaupt kein Problem. Suchen, wenn gefunden, raus damit. Ja? So, nicht? Und dann haben wir verschiedene Situationen. Wenn ich jetzt an dieser Stelle einfüge oder versuche einzufügen, wir haben gesagt, wir fügen so ein, dass wir tatsächlich eine sortierte Liste bewahren, ja? Wenn ich an dieser Stelle einfüge, dann, naja, gibt es verschiedene Szenarien. Das erste Szenario ist, da ist gar nichts drin. Ja, toll. Rein damit und fertig. Wenn die Liste für das H von X leer ist, sofort fertig und wir haben eine konstante Laufzeit, die im Wesentlichen darin besteht, nur den Hashwert auszurechnen. Und das ist es. Ja, aber das H von X auszurechnen, das verschlingt natürlich auch 2, 3, 4 Operationen. So, und dann haben wir den schlimmsten Fall. Der schlimmste Fall ist natürlich der, dass alle Schlüssel, die wir im Universum anfassen, dass all diese Schlüssel in dieselbe Zelle wollen. Ja? Und wenn wir dann natürlich versuchen, eine sortierte Liste die ganze Zeit zu bewahren, Dankeschön, ja, dann ist Hashing mit Verkettung nichts anderes als die Datenstrukturliste, zu der Datenstrukturliste degeneriert. So, und jetzt ist die Frage, was passiert denn nun, wenn man Hashing mit Verkettung wirklich in Anwendungen einsetzt? Und da hat man beobachtet, das läuft ganz gut. Und wie sollte man denn, weil wir haben einen Best Case, der ist sehr, sehr gut, wir haben einen Worst Case, der ist sehr, sehr schlecht. Wie sollte man denn die in der Praxis beobachtete Performance tatsächlich mathematisch fassen? Muss ja eine Begründung dafür geben, nicht? Und dann stellt sich raus, bitteschön, was man machen sollte, das ist die erwartete Laufzeit. Und das möchte ich jetzt mir anschauen und will zuallererst sagen, dass jeder Schlüssel die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, als Operand aufzutreten. Nicht? Schauen Sie mal, wenn nur die Schlüssel, die nach Liste I wollen, auftreten, dann können wir machen, was wir wollen, dann haben wir verloren. Ja? Also fordere ich ein Szenario, das schön ist. Und ein schönes Szenario ist, dass jeder Schlüssel die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, aufzutauchen. Nicht? Und die Wahrscheinlichkeit aufzutauchen, möchte gleichwahrscheinliches Auftauchen verlangen. Und gleichwahrscheinlich, jeder hat die gleiche Wahrscheinlichkeit 1 durch U. U, ja, das war an dieser Stelle nochmal wiederholt, das ist unser unglaublich großes Universum von Schlüsseln, die potenziell eingefügt werden können. Unglaublich groß, Pentabyte, Pentasuperbyte, irgendwelche extrem großen Datenmengen, die potenziell in Frage kommen. So, was ich auch möchte, ist, dass die Hash-Funktion streut. Und was soll es bedeuten, dass die Hash-Funktion streut? Naja, dass wenn ich mir anschaue, wie viele Schlüssel aus dem Universum, der potenziellen Schlüssel, wie viele dieser Schlüssel denn in die Zelle I wollen, dann soll die Anzahl für alle I im Wesentlichen identisch sein. Und kriege ich das normalerweise nicht hin, einfach deswegen, weil die Anzahl der Schlüssel, wenn denn alles gleichförmig ist, die Anzahl der Schlüssel, die in die Zelle I wollen, wäre Universum durch M. Universum, Größe des Universums durch die Anzahl durch die Größe der Tabelle. Und bitteschön, wenn das M kein Teiler ist vom Universum, ja, dann kann das nicht aufgehen. Deshalb, das Beste, was wir erreichen können, ist, dass wir entweder untere oder obere Gaußklammer erreichen. Untere oder obere Gaußklammer vom Größe des Universums durch M. Okay. Nicht? Und dann das allererste, was man sich überlegen kann, unsere Hash-Funktion, die sagt, x modulo m, die erfüllt die Streubedingung, ja? Für jeden möglichen Wert von i ist die Anzahl, wenn ich mir anschaue, die Schlüssel, als Schlüssel die Anzahl der, die Menge der natürlichen Zahlen, ja? Für jedes i ist die ich schaue mir nicht, also wir können natürlich nicht zählen, wenn ich die natürlichen Zahlen nehme. Also schaue ich mir an, für eine genügend große Zahl alle Schlüssel zwischen 0 und dieser genügend großen Zahl. Nicht? Und wenn ich dann mir anschaue, wie viele Schlüssel hashen auf den Wert i, dann ist das genügend große Zahl durch m. Untere bzw. obere Gaußklammer, wie immer das M ausschaut. Hash-Funktion h von x erfüllt die Streubedingung. Ja, das ist mathematisch die Art und Weise zu sagen, du bist okay. So, und jetzt möchte ich die Wahrscheinlichkeit kennenlernen, ich nenne sie pi, dass ich denn in die Zelle i hashe. So, was ist die Wahrscheinlichkeit pi? Und das ist die erste substanzielle Überlegung. Was ist PI? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in die Zelle hashe? Nicht? Genau kann ich es nicht ausrechnen, einfach deswegen, wenn ich nur die Streubedingung fordere, dann ist entweder die Größe, die Anzahl der Elemente, die in die Zelle hashen, untere oder obere Gaußklammer. Und im schlimmsten Fall ist die Wahrscheinlichkeit wie hoch? Höchstens obere Gaußklammer, Größe des Universums durch m. So viele Schlüssel würden dann tatsächlich den Wert i erreichen, maximal. Von wie vielen, wir schauen uns ja die Wahrscheinlichkeit an, von u vielen Schlüsseln. Ja? So, und dann kann man natürlich sagen, bitteschön, du, obere Gaußklammer, du störst massiv. Ja, was machen wir? Wir ersetzen die obere Gaußklammer dadurch, dass wir sagen, bitteschön, einen drauf. So, und jetzt kann ich natürlich sagen, dann vereinfache ich diesen Term, groß U im Zähler und groß U im Nenner kürzen sich raus, übrig bleibt 1 durch M und dann bleibt eine ziemlich kleine Kartoffel. Das ist eine Mikrokartoffel, ja, die bleibt über. Stellen Sie sich vor, nicht, das U ist ein paar Milliarden, dann haben Sie da, machen wir das mal ruhig, Billiarden, das ist der bessere Vergleich, dann haben Sie da 1 durch eine Billiarde, das ist eine Mikrokartoffel. So, die Aussage, wenn ich jetzt das PI kenne, was ist die erwartete Länge der Liste i, der Liste 4i unter der Annahme, unter den beiden Annahmen, insbesondere auch unter der Streuannahme. Die erwartete Länge der Liste von Zelle i, von Hashzelle i, ist wie groß? Und ich nehme an, dass wir n Einfügungen haben. So, wie Sie alle aus Ihrer Schule natürlich wissen, ist der Wert wie viele Erfolge habe ich, wenn ich n Versuche mache und die Erfolgswahrscheinlichkeit ist pi? Was ist die erwartete Anzahl von Erfolgen bei einem Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit pi und n Versuchen? Bitte? Dankeschön. N mal pi. So, und da ist an sich relativ, das ist alles, ja? Und wenn ich jetzt ausrechnen möchte, wie groß denn die Liste ist, sobald die Hash-Funktion schön streut, ja, dann nehme ich den Wert, die obere Schranke, die ich hier bekommen habe, und multipliziere es mit n, ja? Und dann habe ich ein Ergebnis über den Erwartungswert. So, nicht? Und das ist gerade jetzt auch auf der Folie nochmal festgezurrt. Erwartete Länge pi mal n. So, was ist denn die erwartete Länge irgendeiner Liste? Ja, da kann ich natürlich sagen, da muss ich mir alle möglichen Listen anschauen, für i gleich 0 bis i gleich n minus 1. Ich schaue mir die erwartete Länge der Liste von Zelle i an und muss dann, wir reden über die erwartete Länge irgendeiner Liste, und muss dann mit der Wahrscheinlichkeit dividieren, dass ich jetzt über dieses i rede. Diese Wahrscheinlichkeit ist 1 durch m. So, und dann setzen wir ein, was wir gerade schon erhalten haben, die erwartete Länge der Liste von Zelle i, von Hash-Zelle i, das ist pi mal n. Nicht? Und dann sehen Sie, aha, da passiert noch was Schönes. Nämlich, was da passiert, ich habe das m im Nenner, aber ich summiere m mal diesen Ausdruck und ziehe einfach diesen Bruch n durch m, ziehe den nach vorn. So, und was kann ich jetzt sagen? Sie können sagen, ja, ich weiß doch gar nicht, was das pi ist. Das ist entweder obere Gaußklammer oder untere Gaußklammer dividiert durch Mächtigkeit von u. Was kann ich denn eine Aussage treffen über die Summe der pi? Wer blickt durch? Ja. 1. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist 1. Das ist n durch m, das ist Lambda. Ah, sollte ja auch so sein. Warum? Ich habe n Schlüssel. Nicht? Und die Wahrscheinlichkeit, in eine der Zellen hineinzuhashen, in eine feste, ausgewählte Zelle hineinzuhashen, ist 1 durch m. Und wenn ich jetzt n Experimente durchführe mit einer Wahrscheinlichkeit Pi mal Daumen, ja, nicht genau für jedes i ist es 1 durch m. Aber im Schnitt ist es 1 durch m. Und das wird genau an dieser Stelle gesagt. Ja, dann hast du da das Lambda. Und wissen Sie, warum das Lambda so wichtig ist? Wegen dem Resultat. Die erwartete Länge einer Liste ist Lambda. Fertig. Okay, so. Hashing mit Verkettung, Zusammenfassung. Das war schon alles, ja. Aber ist das ein tolles Ergebnis, was wir erhalten haben? Die erwartete Länge stimmt mit dem Auslastungsfaktor Lambda überein. Ist das toll? Wissen Sie, was ein Erwartungswert aussagt? Ja, im Mittel Lambda. Ne? Und dann streue ich um den Erwartungswert herum. Ja? Und da kann einem wirklich Angst und Bange werden, um den Erwartungswert herum zu streuen. Kann sehr, sehr gut sein, kann sehr, sehr schlecht sein. Im Mittel ist es gut. Nicht? Und wenn wir dann uns anschauen, was denn die erwarteten Kosten einer beliebigen Operation sind, dann ist das nichts anderes als dieses Lambda. Und wo kommt denn dieses O von 1 her? Das ist die Auswertung der Hash-Funktion. Ja? Werte die Hash-Funktion aus, O von 1, und durchlauf die Liste. Durchlaufen der Liste, Lambda. So, das Positive, hochgradig praxistauglich. Die Verwendung von Listen und damit natürlich die Verwendung der Zeiger, die Verwendung des Arrays, das ist nicht so schön. Ja, vor allen Dingen, wenn Sie jetzt eine neue Zelle einfügen, ja, dann müssen Sie eine neue Zelle erzeugen. Sie müssen Zeiger setzen. Das verschlingt konstante Faktoren. Die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich hätte direkt einfügen können in die Liste, in die Hash-Tabelle, dann wäre das doch so viel schneller gewesen. Ja? In Anwendungen interessieren nun mal die konstanten Faktoren. Deshalb sollte uns interessieren, wenn wir denn nun wirklich direkt in die Tabelle einfügen, und das machen wir mit Hashing und offener Adressierung, was ist da die Performance? Ja? Weil von der Ausgangslage keine Zeiger, direkt rein damit, ja, ohne irgendwelche Umschweife, von der Ausgangslage ist Hashing mit offener Adressierung überlegen. Und wir sollten uns Gedanken machen, haben aber schon gesehen, ja, dass das ein zweischneidiges Schwert sein kann, wenn man sich, wenn man mit vielen Remove-Operationen drangsaliert werden. Okay. Annahmen. Selbe Annahme, die wir getroffen haben für Hashing mit Verkettung, nämlich die Annahme, dass jeder Operand gleich wahrscheinlich ist, als jedes Element des Universums gleich wahrscheinlich ist, als Operand aufzutauchen. So, und jetzt eine ganz wichtige Forderung, die für gute Folgen von Hash-Funktionen immer erfüllt ist. Schauen Sie mal, und diese Forderung sagt, wenn ich jetzt einen beliebigen Schlüssel habe und ich habe Pech im ersten Versuch, ich habe Pech im zweiten Versuch, ich habe Pech im dritten Versuch, die Zellen, die ich in all diesen Versuchen mir anschaue, sind bitteschön verschieden. Es wäre doch haarsträubender Unfug, wenn ich im ersten Versuch mir eine Zelle anschaue, die ich auch im zweiten Versuch anschaue. Was soll das? Ich weiß doch schon, dass es besetzt ist. Es wäre haarsträubender Unfug, wenn ich im ersten Versuch mir eine Zelle anschaue, im zweiten eine andere, im dritten eine andere, aber im vierten eine Zelle, die ich mir vorher schon angeschaut habe, ob im ersten, ob im zweiten oder ob im dritten Versuch. Das ist haarsträubender Unfug. Die Art und Weise, das auszuschließen, ist zu sagen, dass ich eine Permutation von 1 bis m erzeuge. Ja? Ich habe m Versuche, Versuch durch H0 ausgedrückt, Versuch durch H1 ausgedrückt, letzter Versuch durch HM-1 ausgedrückt. Und die Adressen in den jeweiligen Versuchen sollen verschieden sein, das heißt, ich spreche von einer Permutation. So, aber jetzt sollten wir überlegen, welche Folgen von Hash-Funktionen, was sollten wir von einer Folge von Hash-Funktionen noch zusätzlich verlangen? Was sollten wir von einer Folge von Hash-Funktionen noch zusätzlich verlangen? Ist das schon ausreichend? Für jedes x eine Permutation? Nicht, dann haben wir die Situation, dass wir eine Permutation, hier ist sie Px genannt, eine Permutation Px haben für das x. Eine Permutation PY für das Y. Eine Permutation, sollte ich sagen, PZ für Z. Was sollte man noch fordern? Sagen Sie mal, wäre es schlimm, wenn jeder Schlüssel sagt, oh, für mich diese eine Permutation? Dass für alle x, PX gleich einer Permutation Pi ist, was würde denn dann passieren? Im ersten Versuch jeder Schlüssel in dieselbe Zelle, im zweiten Versuch jeder Schlüssel in dieselbe Zelle. Haarsträubender Unfug. Jede Permutation soll gleich wahrscheinlich sein, ja? Das ist eine vernünftige Hashfunktion. Und wenn Sie sich das doppelte Hashing anschauen, das hat genau diese Eigenschaft. Und wenn Sie sich das lineare Austesten anschauen, furchtbar, ja? Weil welche Permutationen erhalten Sie beim linearen Austesten? Nur eine bestimmte kleine Anzahl, ja? Auf i wird abgebildet auf irgendein j, i plus 1 wird dann abgebildet auf j plus 1, ja? Nur sehr bestimmte Permutationen beim linearen Austesten. So, aber jetzt kommt die interessante Frage, und die interessante Frage ist, wenn wir jetzt eine solche ideale Folge von Hashfunktionen haben, für jedes x die Versuche, die wir starten, nie Wiederholungen. Jede Permutation die gleiche Wahrscheinlichkeit aufzutreten. Ideale Folge von Hashfunktionen. Was ist denn tatsächlich die Anzahl der Versuche, die ich im Mittel brauche, bis ich ein Element tatsächlich in meine Tabelle habe unterbringen können? Sie werden im dritten Semester sich eine Veranstaltung, Mathe 3 ist das, Stochastik, sich anschauen. Und wenn Sie wissen möchten, warum Sie denn eine solche Veranstaltung Stochastik absolvieren müssen, hier ist eine allererste Begründung. Nicht? Und wir hatten schon in der diskreten Modellierung, wenn Sie im ersten Semester, wenn Sie jetzt im zweiten Fachsemester sind, da hatten wir schon eine zweite wichtige Anwendung der Stochastik in den Markov-Ketten, das nur nebenbei gesagt. Aber jetzt kommen wir zu einer zweiten. So, man stelle sich vor, dass wir einen Schlüssel zufällig ziehen. Kommt ein neuer Schlüssel. Hash-Tabelle sollten Sie sich vorstellen, an dieser Stelle, wir reden Hashing mit offener Adressierung, Hash-Tabelle ist tatsächlich schon teilweise gefüllt. Und zwar die Auslastung der Hash-Tabelle ist Lambda. So, und jetzt möchte ich ein neues Element einfügen. Wie viele Operationen brauche ich? Wahrscheinlichkeit im ersten Versuch, eine freie Zelle zu finden, wie hoch? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit im ersten Versuch, eine freie Zelle zu finden? Auslastungsfaktor ist Lambda. Glück im ersten Versuch mit Wahrscheinlichkeit. Welcher Wahrscheinlichkeit, bitteschön? Wahrscheinlichkeit Lambda. Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda. Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Wie viele Zellen sind besetzt? N. Was ist die Größe der Tabelle? Martha. Nora, viele Zellen besetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Glück haben, ist, dass wir keine der Nora vielen Zellen haben, ja? Mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda. Pech. Im ersten Versuch mit Wahrscheinlichkeit Lambda. Wir fallen auf eine, wir ziehen eine der bereits besetzten Zellen. Und wie ist das denn, wenn wir jetzt mit diesem Schema weiter verfahren? Was ist denn die Situation, dass wir Glück erst im zweiten Versuch haben? Mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert denn das? Glück erst im zweiten Versuch heißt Pech im ersten. Pech im ersten hatten wir mit 1 minus Lambda. Aber dann bitte schön Glück im zweiten. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, Glück zu haben? Lambda. Ist die Wahrscheinlichkeit, Glück zu haben, exakt Lambda? Moment. Glück im ersten Versuch ist 1 minus Lambda. Ah, richtig, dankeschön, ja. Ich habe Glück erst im zweiten Versuch, wenn ich Pech im ersten habe. Pech im ersten war Lambda. Und dann Glück im zweiten Versuch. Sagen Sie mal, ist das exakt? Ist das exakt richtig? Warum? Ich habe da schon jemand gesehen, der den Kopf geschüttelt hat. Warum ist das falsch? Warum ist das gar nicht richtig? Die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich Pech im ersten zu haben, das ist Lambda. Aber die Wahrscheinlichkeit, Glück zu haben im zweiten, ist das wirklich 1 minus Lambda? Ja oder nein? Ist das wirklich 1 minus Lambda? Ja, steht doch hier, du sagst doch, Glück im Glück, Wahrscheinlichkeit 1 minus Lambda. Ist Glück im zweiten 1 minus Lambda? Warum denn nicht? Stimmt ja gar nicht, was wir da machen. Warum denn nicht? Ja? Weil sich das M oder Nora oder Martha? Nora um 1 erhöht. Nö, wir haben ja versucht unterzubringen und waren nicht erfolgreich. Aber schauen Sie mal, wir hatten doch Pech im ersten Versuch. Und was passiert im zweiten Versuch? Wir arbeiten mit einer Folge von Hash-Funktionen, die clever sind. Die gucken sich nicht eine Stelle an, die vorher schon ausprobiert worden ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich eine freie Zelle zu finden im zweiten Versuch, die wird größer. Weil wir nicht so dämlich sind und schauen uns die im ersten Versuch gefundene besetzte Zelle nochmal an. Das heißt, was jetzt hier wirklich passiert, ist was Schönes. Größer gleich. Die Wahrscheinlichkeit, unter der Annahme, dass wir im ersten Versuch Erfolg hatten, ist die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Versuch Erfolg zu haben, mindestens so groß. So, Pech im zweiten Versuch, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Naja, Lambda ist die Wahrscheinlichkeit, Pech zu haben im ersten Versuch. Wahrscheinlichkeit im zweiten Versuch, Pech zu haben, ist nochmal Lambda. Das stimmt doch aus demselben Grund wieder nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit im zweiten Versuch, Pech zu haben, weil du dir ja im ersten Versuch einen Fehlversuch eingehandelt hast und du diesen Fehlversuch dir nicht mehr anschaust, die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Versuch Erfolg, Pech zu haben, ist höchstens Lambda-Quadrat. Ja? Also das ist die Cleverness der Hash-Funktionen ist dann zu unseren Gunsten. So, und was ist dann die erwartete Laufzeit? Naja, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, und ich schaue mir an, dass ich k plus 1 Versuche brauche? Was ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich k plus 1 Versuche brauche? Nein, wenn ich k, ja? Nicht ungefähr. Ja, gut, doch, ungefähr. Ja? Machen wir das so, ungefähr. K mal Lambda. Lambda hoch K. Ah! Lambda hoch K. K mal ein Griff in die Tonne. Aber dann freie Fahrt. Dankeschön. Ja. Ja, genau. Man könnte tatsächlich das adjustieren. Ja, das bringt nicht sehr viel für die Performance. Ja, aber wenn man genaue Zahlen haben will, kann man auch das erreichen. Ja, wir sind dann ein bisschen oberflächlich, aber wir verlieren nicht viel. So, wir sind Informatiker. Was kommt da raus? Sowas können wir. Ja, sowas können wir. Wir sind Ingenieure. Was kommt da raus? Ich möchte Sie bei Ihrer Ehre packen. Sie sind Ingenieure. Was kommt da raus? Lambda ist gleich, Belastung ist 90%. Wie viele Versuche sollten wir tatsächlich durchführen, bis wir eine freie Stelle finden? 90% Belastung, Lambda gleich 90%. Hm? 90%, wie viele Versuche sollten wir ausführen? Im Mittel. 90%. Wie viele Versuche? Wer ist für einen Versuch? Im Mittel. Zwei Versuche. Drei Versuche. Ich mache jetzt einen Auktionator. Vier Versuche. Fünf Versuche. Sechs Versuche. Sieben Versuche. Neun Versuche. Neun Versuche. Ein. Zehn Versuche. Okay. Zehn. Was kommt da raus? Eins durch eins minus Lambda. Nicht? Und wenn Sie einsetzen, Lambda gleich 90%, ja, dann ist 1 minus 90% 10%. Ja, und 1 durch 10% ist 10. Jetzt haben wir natürlich nur ein Beispiel genommen. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Nicht 90%, sondern 99% gefüllt. Wie oft müssen Sie in die Tonne greifen? Ja, oder wie lange brauchen wir? 99% Auslastung. Auf 100 Zellen sind 99 besetzt. Ja, da müssen wir wahrscheinlich wohl 100 Versuche machen, gell? 1 durch 1 minus Lambda. So, das wird jetzt, nicht? Und das ist eine Frage der Mathematik. Das könnten wir als Übungsaufgabe stellen, das ist nichts Großes, ja? Aber ist doch eine schöne Analyse, ja? Wir bekommen jetzt genau gesagt, nicht genau, aber fast genau, was denn die Anzahl der Versuche sein wird. Und schauen Sie mal, kriegen Sie Angst, wenn das Lambda gegen 1 marschiert? Das jagt mir selbst bei dieser Hitze den kalten Schauer den Rücken runter. Vielleicht sollte man das tatsächlich als Klimatisierung benutzen, aber das Lambda vom 1 fernhalten, weil sonst geht die Anzahl der Fehlversuche dramatisch nach oben. Ja? So, nochmal die Analyse durchgegangen mit Wahrscheinlichkeit höchstens 1 minus p. Was zum Teufel ist das p? Das p ist 1 minus Lambda. Ja? Das ist jetzt ein bisschen dumm, jetzt müssen Sie halt überall das p durch das 1 minus Lambda ersetzen. Naja, und wenn wir dann unsere Sichtweise haben, Wahrscheinlichkeit höchstens p ist durch 1 minus Lambda ersetzt. Wahrscheinlichkeit höchstens Lambda hoch k mal 1 minus Lambda werden genau k plus 1 Versuche benutzt. Nicht? Und die erwartete Zeit bis zum ersten Versuch, haben wir genau dasselbe dastehen, wie wir aufgeschrieben haben. Wir müssen nur das 1 minus p durch Lambda und natürlich das p durch 1 minus Lambda ersetzen. Und bekommen dann 1 durch p und das ist 1 durch 1 minus Lambda, wie an dieser Stelle festgestellt wird. Ja? Okay. So, Hashing mit offener Adressierung, Zusammenfassung. Ich möchte das Ergebnis, was wir gerade erhalten haben, gegenüberstellen dem Ergebnis für Hashing mit Verkettung. Wenn Sie schwache Nerven haben, Hashing mit Verkettung. Ja? O von 1 plus Lambda, bei schwachen Nerven zu empfehlen. Sie schlafen des Nachts gut. lineares Austesten. Schauen Sie mal, ich habe jetzt nicht versucht, dieses Ergebnis herzuleiten oder zu motivieren, aber schauen Sie mal, was da passiert beim linearen Austesten. Wenn Sie tatsächlich eine Auslastung haben beim linearen Austesten, eine Auslastung haben, die relativ nahe bei 1 ist, dann werden Sie bestraft, nicht mit 1 durch 1 minus Lambda, sondern Sie werden bestraft mit dem quadratischen Ergebnis. Das geht so richtig in die Hose, wenn Sie das Lambda gegen 1 laufen lassen. Ja? Die Anzahl der Fehlversuche geht quadratisch hoch. Ja? Also um Gottes Willen, wenn Sie lineares Austesten benutzen, bei Lambda gleich 1,5 ist Schluss. Ja? Dann wird in eine neue Zelle, in eine doppelt so große Hash-Tabelle umtransformiert. Nicht allerdings, lassen Sie mich das nochmal betonen. Das lineare Austesten, das ist nicht eine unvernünftige Hash-Strategie. Einfach, weil wenn ich weiß, wo ich initial hin muss, ja, eine Zelle drunter beim nächsten Versuch, das ist verdammt fix. Ja. So, doppeltes Hashing, 1 durch 1 minus Lambda, genau wie wir das gerade analysiert haben. In beiden lineares Austesten, wie auch doppeltes Hashing. Bitte darauf achten, dass die Tabelle nicht zu dicht besetzt wird. Bei einem zu großen Lambda ziehen Sie die Reißleine. So, okay. Und jetzt ist natürlich die Aussage, bitteschön, also das ist ja alles gut und schön. Das Weltbild, was wir haben, ich komme gleich zur Zusammenfassung. Das Weltbild, das wir haben, ist Mensch, binäre Suchbäume, also das ist nicht wirklich schön. Da arbeiten wir mit Zeigern und dann können wir im Worst Case immer noch Pech haben. AVL-Bäume, im Worst Case logarithmische Zeit. AB-Bäume, um Gottes Willen nicht einsetzen, wenn sie zumindest nicht für großes A und B. Um Gottes Willen nicht einsetzen, wenn Sie mit Anwendungen arbeiten, die Sie vollständig mit dem schnellen Speicher abdecken können. Nur anwenden, wenn die Anzahl der Daten extrem hoch ist. So, wir haben binäre Suchbäume angesprochen, AVL-Bäume angesprochen, AB-Bäume angesprochen. Wenn Sie fix sein wollen, schneller als logarithmisch, Hashing, ja, da sollte es auch nicht wirklich eine Sekunde des Zögerns geben. Wir wollen fix sein, wir wollen Hashing. So, aber dann müssen Sie bitte schön gute Nerven haben, weil die erwartete Laufzeit ist fix, aber nicht der Worst Case. So, und jetzt ist die Frage, könnten wir vielleicht ein bisschen retten von den schnellen Worst Case, und kombinieren mit dem schnellen erwarteten Verhalten. Aber ich möchte, dass diese Eigenschaft haben, tatsächlich für Hashing-Varianten. Schauen Sie mal, wenn wir Hashing treiben mit Verkettung, wenn ich mir im Worst Case eine Folge von Operationen auswähle, dann würde ich, um das Hashing mit Verkettung so richtig bloßzustellen, dann würde ich sagen, Mensch, insert, mach eine Reihe von n Inserts und zwar nur von Schlüsseln, die alle auf das i gehen. Heißt, ich habe verloren mit dieser Hash-Funktion, ich habe verloren für bestimmte Folgen von Einfügungen. Das möchte ich nicht tolerieren. Ich möchte für jede Folge von Einfügeoperationen gute Chancen auf Erfolg haben. Hier bei einer bestimmten Folge von Einfügeoperationen verloren. Mein Ziel, ich möchte für jede Folge von Einfügeoperationen gute Chancen haben auf Erfolg. Was mache ich? Wissen Sie, historisch gesehen, das universelle Hashing, über das ich jetzt erzählen möchte, historisch gesehen ist das tatsächlich erst relativ spät aufgekommen. Die Idee ist brillant einfach. Was man machen möchte, man möchte sagen, um Gottes Willen, ich möchte in jeder Situation gute Chancen haben. In einer solchen Situation, wo alles bitteschön auf die ITE-Zelle geht, habe ich mit Hashing, mit Verkettung Pech. Ich will aber in jeder Situation Glück haben. Nicht Glück haben, das kann ich nicht fordern. Ja? Nicht Konstantzeit. Aber ich will in jeder Situation die Chancen, gute Chancen haben auf schnelle Berechnung. Und wenn man sich überlegt, was ist denn das Problem? Das Problem ist diese Hash-Funktion. Dann können Sie sagen, ja, dann nimm doch eine andere Hash-Funktion, eine clevere Hash-Funktion. Entschuldigung. Wenn du versuchst, ein Riesenuniversum zu verteilen auf eine Itzi-Bitzi-Hash-Tabelle und behauptest, du hättest eine clevere Hash-Funktion, dann werde dir doch bitte mal darüber klar, dass, wenn du dir anschaust, alle Elemente deines Riesenuniversums, die auf die Zelle 0 gehen, wie viele werden das sein? Eine Riesenmenge. Und da willst du clever sein, wenn diese Riesenmenge alle auf diese Zelle gehen? Wenn du behauptest, es gäbe eine cleverere Hash-Funktion, die würde das schaffen, besser zu verteilen, dann bist du leider Gottes im Irrtum. Es gibt keine cleverere Hash-Funktion. Eine Hash-Funktion reicht nicht. Ich habe davon geredet, dass wir versuchen sollten, tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit für jede Folge von Operationen erfolgreich zu sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit für jede Folge von Operationen erfolgreich zu sein. Wer von Ihnen hat eine brillante Idee? Ja? Abwechselnd verschiedene Hash-Funktionen einsetzen. 0,9 mal brillant. Weil, na, das ist schon relativ nah dran an brillant. Das ist schon relativ nah dran an brillant. Sie sagen abwechselnd verschiedene. Beim ersten Mal Hash-Funktion 1. Beim zweiten Mal, beim zweiten Einfügen Hash-Funktion 2. Beim dritten Einfügen Hash-Funktion 3, ja? Jetzt möchten Sie nachschauen, ob der Schlüssel X denn da ist. Mit welcher Hash-Funktion schauen Sie denn nach? Der ersten, der zweiten oder der dritten? Müssen Sie sich für jedes Element merken, mit welcher Hash-Funktion Sie eingefügt haben? Das wird aber kompliziert. Wenn ich mir die Hash-Funktion merken muss, dann kann ich ja das gleichzeitig auch benutzen, um nachzuschauen. Dann haben wir ein Lookup-Verfahren, das sehr viel schneller ist. Aber da war sehr viel Gutes dran, ja? Eine Reihe von Hash-Funktionen zu benutzen, aber wir sollten schon eine Hash-Funktion zu einer Hash-Funktion stehen. Aha. Die Liste ist für uns im Wesentlichen eine Möglichkeit zu sagen, wir stellen Platz zur Verfügung. Und zwar, wir stellen M verschiedene Zellen zur Verfügung. Was wollen wir da groß? Wir könnten natürlich statt einer Liste hier einen Baum einfügen, nicht? Einen Baum nehmen. Das könnten wir machen. Dann würde man sich fragen, warum arbeitest du nicht mit einem Baum von vornherein? Nicht, vor allen Dingen, wenn wir jetzt Bäume reden, dann ist aber etwas, was man durchdiskutieren muss. Ja? Wenn wir Bäume nehmen, dann können wir natürlich den Worst Case runterfahren. Dann ist der Worst Case auf logarithmisch. Aber wenn wir dann eine etwas größere Liste haben, dann werden wir in den großen Aufwand von Balancierungsschritten gezwungen. Ja? Und das ist IGIT. Wenn Sie richtig schnell sein wollen, nichts balancieren, rein damit, Augen zu und durch. Ja, das macht man bei Hashing. Was ich jetzt möchte, ist Augen zu und durch, aber mit mehr Kraft.
Man könnte viele Hash-Funktionen verwenden, indem man eine einzelne verwendet und basierend auf dem Ergebnis dann sich aus.
Ja, aber welche denn? Sie sagen, ich verwende viele Hash-Funktionen, verwende eine einzige. Welche denn, bitteschön? Das ist noch eine gute Frage. Und die Antwort auf diese Frage hätte ich gern. Und wissen Sie, die Antwort auf diese Frage ist sowas von einfach. Ja, die Idee ist schon brillant. Aber bitteschön, welche Hash-Funktion denn wählen? Die Antwort auf diese Frage ist ganz brutal einfach. Aber wenn man die Antwort gefunden hat, dann weiß man auch, wie man randomisiert arbeitet. Ja, ich greife einfach zufällig mit verbundenen Augen in meinen Sack von Hash-Funktionen und ziehe eine raus. Wissen Sie, wenn ich ein Problem habe, mit Optionen umzugehen, aber die meisten Optionen sind gut, ja, dann mache ich es zufällig. Genau. Also, hier ist jetzt das universelle Hashing. Gut, jetzt machen wir das erstmal an dieser Stelle zu Ende. Führen wir das zu Ende. Hier ist das universelle Hashing. Ja? Augen zu, in den Sack von Hash-Funktionen greifen, hoffen, dass die meisten Hash-Funktionen in diesem Sack gut sind. Greifen Sie mit verbundenen Augen rein, wühlen Sie so ein bisschen in dem Sack herum und holen Sie eine Hash-Funktion raus. So, zu dieser Hash-Funktion stehen wir jetzt den Rest unserer Berechnung. Eine Einfügeoperation, diese eine Hash-Funktion. Eine zweite Einfügeoperation, diese eine Hash-Funktion. Eine Lookup-Funktion, diese eine Hash-Funktion. Wir wackeln dann nicht mehr dran. Wir sind auf Gedeih und Verderb, nachdem wir uns in diesem Sack unsere Hash-Funktion besorgt haben. Wir sind auf Gedeih und Verderb mit dieser Hash-Funktion tatsächlich jetzt verbunden. Ja? Und die Frage ist, dieses Schema, wie schneidet das ab? Es wird definitiv nicht erreichen können, dass ich für jede Folge von Operationen einen Worst Case habe, der klein ist. Nein, das kann sein, da kommt die Situation ist, ja, Sie sind mein Gegner, Sie sagen, dein Schema funktioniert nicht. Sag ich, gut. Dann kommt ein Schiedsrichter und sagt, bitteschön, der Schnittger darf das aber nicht sehen. Bitteschön, zeigen Sie mir Ihre Folge von Einfügeoperationen. Der Schnittger darf das aber nicht sehen. So, Sie zeigen dem Schiedsrichter Ihre Folge von Einfügeoperationen. So, was mache ich dann? Ich greife in den Sack hinein, hole die Hash-Funktion raus. Sie dürfen jetzt auch die Hash-Funktion sehen, ja? Aber Sie haben schon verspielt, weil Sie haben sich bekannt zu Ihrer Folge von Einfügeoperationen. Ja? Und dann habe ich gewonnen, wenn tatsächlich für die meisten Hash-Funktionen bei Ihrer gewählten Folge von Einfügeoperationen, und die kann ich ja nicht kontrollieren, wenn für die meisten Hash-Funktionen bei Ihrer Folge von Einfügeoperationen die Bearbeitungszeit klein ist. Ja? So, gut, universelles Hashing. Ja, ob wir jetzt Hashing mit Verkettung, Hashing mit offener Adressierung reden, wir sind wirklich im Worst Case angeschmiert. Nicht? Und wir müssen diese Portion Glück haben, um zu verlangen, dass die Einfügeoperationen, die wir bekommen, passen für unsere eine Hash-Funktion. Ne? Und stattdessen arbeiten wir jetzt, das haben Sie vorgeschlagen, mit einer Klasse von Hash-Funktionen. Zu Beginn wählen wir zufällig eine und dann auf Gedeih und Verderb bleiben wir bei dieser einen Hash-Funktion. Führen Hashing mit Verkettung mit dieser einen Hash-Funktion durch. Naja, warum sollte ein solches Verfahren funktionieren? Das funktioniert sobald die meisten Hash-Funktionen, sobald für jede Folge von Einfügeoperationen, sobald in dem Spiel zwischen mir und Ihnen, für jeden Ihrer Züge, tatsächlich die meisten meiner Hash-Funktionen gut sind, ja, dann sollte das Ganze funktionieren. Die meisten Hash-Funktionen hoffentlich werden jede Folge mit Bravour meistern. Wenn wir das herstellen können, ja, dann toll. was ist eine geeignete Klasse von Hash-Funktionen? Ich möchte auch diese Klasse von Hash-Funktionen mit Ihnen versuchen, mit Ihnen zusammen zu konstruieren. So, was ist die Situation? Die Situation ist, dass wir hier das Universum U haben. Und dass wir hier diese itzi-bitzi Hash-Tabelle haben, so, das ist unser Universum U. Die Frage ist, welche Klasse H von Hash-Funktionen? Was schlagen Sie vor? Was eine richtig gute Hash-Funktion ist, zumindest beobachtet in der Praxis, das ist das alte H von X gleich X mod M. Aber das ist nur eine Funktion. So, bitteschön, schlagen Sie mir eine Klasse von Hash-Funktionen vor. Und einfach locker sein, ja? Also wenn ich diese eine Hash-Funktion nehme, das ist nicht gut. Da müssen mehr her. Aber was sollte der Grundgedanke sein, wenn ich versuche, mehr Hash-Funktionen mir zu besorgen? Ich möchte auf jeden Fall an sich auf dieser Idee bestehen. Aber die Idee allein reicht nicht. Wäre es vielleicht möglich, eine Vorverarbeitung zu machen? Erst diese Vorverarbeitung und dann runterhashen. Das ist für mich das Runterhashen, H von X gleich X modulo M. Aber was ist die Vorverarbeitung? Was würden Sie vorschlagen? Welche Vorverarbeitung? Zwei-Schritt-Verfahren, ups. Zwei-Schritt-Verfahren, Vorverarbeitung, runterhashen. Was ist die Vorverarbeitung? Warum nicht durchschütteln? Was heißt zum Teufel durchschütteln? Naja, was ich mir vorstelle ist, dass eine bestimmte Menge von Hash, von Elementen, ja, dass all die auf die Position I gehen. Wenn ich im zweiten Schritt runterhashe, das stelle ich mir vor. Wenn ich aber durchschüttle, dann sollten sich doch die, die auf dieselbe Zelle gehen, gleichmäßig verteilen, oder? Eine Menge, nenne ich C universell, das ist eine Menge von Hash-Funktionen, ja? Eine Menge groß H, und hier habe ich alle möglichen Hash-Funktionen, die starten im Universum und hashen dann runter. Und ich möchte sagen, dass diese Menge C universell ist, wenn für alle Möglichkeiten von Schlüsseln X und Y die Anzahl der Hash-Funktionen, die sowohl das X wie auch das Y auf dieselbe Zelle werfen, möchte sagen, dass diese Anzahl kleinstmöglich ist. So, und schauen wir uns das an. Ja, ich möchte jetzt definieren, was es heißt, eine gute Klasse zu sein. Ja? Ich möchte sagen, dass C universell, das ist eine gute Klasse. Und du bist C universell, du, Klasse H, bist C universell, wenn für alle X und Y im Universum die Wahrscheinlichkeit, dass X und Y auf dieselbe Zelle hashen, klein ist. Und wie klein? Im Idealfall wäre es 1 durch M. Was ich erreichen möchte, ist höchstens C durch M und das C, das soll verdammt nah an der 1 sein. Das möchte ich erreichen. Nicht? Wenn ich zwei beliebige Schlüssel X und Y nicht auswürfel, sondern wenn ich im Worst Case mir zwei verschiedene Schlüssel, im Worst Case gegen die Klasse H, wenn ich im Worst Case gegen die Klasse H zwei Schlüssel X und Y wähle, konstruiere, mit bösen Gedanken produziere, dann sollte die Klasse H sagen, das interessiert mich im feuchten Lehm, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Hash-Funktion für diese beiden Schlüssel X und Y auf dieselbe Zelle gehen, ist 1 durch M, fast. Das ist halt nur das C durch M. C ein bisschen größer als 1. Ja, wenn das C universell ist, dann gibt es keine zwei Schlüssel, die mit einer Wahrscheinlichkeit größer als C durch M auf dieselbe Zelle hashen. Und was man gefunden hat, ist, dass dieser Begriff tatsächlich der C-Universalität, dass dieser Begriff ausreicht. Zuerst muss man sich natürlich fragen, gibt es überhaupt für kleine Werte von C, sehr, sehr nah an der 1, gibt es überhaupt für kleine Werte von C, C-universelle Hash-Funktionen? Und dann die nächste Frage. Deshalb haben wir das ganze Spektakel gemacht. Kann ich für jede Folge im Worst Case konstruiert, mit bösen Hintergedanken, kann ich für jede Folge von Einfügeoperationen tatsächlich hochwahrscheinlich die Operationen schnell ausführen? So, und da ist meine Folge von Hash-Funktionen. Sie gehen leider, ich weiß, dass sie gehen müssen, aber sie gehen zum falschen Zeitpunkt. So, was passiert hier? Sie fangen mit dem X an und dann wird durchgeschüttelt. Und was heißt es, durchzuschütteln? Sie rechnen unter der Annahme, dass das Universum P Elemente hat. Sie rechnen modulo P. Sie werfen das X auf A mal X plus B. Modulo P. Und sie interpretieren diese Operation, x geht auf a mal x plus b, als Durchschütteln. Da wird zufällig geschüttelt. Und dann, was sollte dann kommen? Ja, runterhashen. Du musst doch in die Tabelle hinein. Und da wird runtergehasht. Ja, und das ist alles. Durchschütteln, hashen. Genauso muss man sich das vorstellen. Das ist, der Zufallsgenerator besteht darin, dass Sie in diesen Sack von Hash-Funktionen reingreifen. Das ist der Zufallsgenerator. Sie stellen sicher, dass tatsächlich durch dieses Durchschütteln die meisten Hash-Funktionen für jede Folge von Einfügeoperationen gut sind. Der Prozess, dass Sie in die Tonne hineingreifen, in den Sack hineingreifen und eine Hash-Funktion auswählen, dieser Prozess ist ein Zufallsprozess. Aber Sie geben diesem Zufallsprozess Chancen, zu Erfolg zu haben, dadurch, dass Sie schön gleichmäßig durchschütteln. Ja? Okay, und schauen Sie mal, was kann man zeigen? Ich möchte nicht in die Analyse hineingehen. Ist auch gar nicht mal so schwer. Was kann man denn zeigen für dieses Durchschütteln und dann Hashen? Das ist C-universell. Mit welchem Wert von C? Ja, das ist aber dammig nah an A1. Das ist dammig nah an A1. Das P ist sehr, sehr groß. Sollte Ihre Intuition sein. Das M ist itzi-bitzi. Ja, das ist eine dammig kleine, das ist eine Zahl dammig nah an der 1 dran. So, und jetzt ist natürlich die nächste Frage. So what? Okay, kommen wir zu der Frage zuerst.
Könnte es denn nicht doch sein, dass es eine pathologische Folge von Zahlen gibt, die dann doch wieder auf ein Feld abgebildet wird?
Okay.
Könnte es nicht irgendeinen Prozess geben, dass man gerade auf diese Zahlen kommt, die dann auf
sowas... Okay, die Frage ist, sind nicht doch pathologische Fälle möglich? Und die erste Antwort, ich gebe zwei Antworten, ja? Die zweite Antwort wird an der Tafel stehen. Die erste Antwort, die ich geben muss, ja, pathologische Fälle sind möglich. Weil für jede Hash-Funktion gibt es eine schlechte Auswahl. Aber die Frage sollte sein, für jede Auswahl von Operationen sollte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, sollten in diesem Sinne Pathologien nicht möglich sein, ja? Okay, und hier ist die Antwort. Tatsächlich, unter diesem Begriff von C universell, jede Folge von N-Operationen, ja? Und die Betonung ist, jede, aber auch wirklich jede Folge von Operationen benötigt was für eine Zeit? Ich habe N-Operationen. Welche Zeit wird verbraucht? N mal. So, und was interessant ist, das ist der Faktor bei dem N. Und wie groß ist dieser Faktor bei dem N? Ich kann bei N-Operationen nicht schneller sein als N. Das geht nicht. Ja? Deshalb, der Faktor interessiert und der Faktor sagt, ich bin im Wesentlichen 1. Aber dann habe ich ja noch dieses C halbe. Naja, das C halbe, das C, das kommt aus der C-Universalität. Aber dieses C, das lag sehr, sehr nah an der 1. Ja, aber dann kommt doch noch das N durch M. Ja, aber Entschuldigung, N durch M, das war die erwartete Länge einer Liste. Die kannst du aber auch mit dem universellen Hashing nicht schlagen. Das Beste, was du wirst erwarten können, N mal 1 plus Lambda. Das ist das Beste, was du erwarten kannst. Und was erreichen wir? N mal 1 plus, nicht Lambda, sondern was relativ Kleines mal Lambda. Hashing funktioniert. Nicht? Und das Motto ist wirklich, erstmal bitte schön durchschütteln. Und diese Operation, die sagt, das X geht auf, das X wird durchgeschüttelt, das X wird irgendwo zufällig hingeworfen. Das X geht auf A, AX plus B modulo P. Und dann runter hashen mit Modulo M. Dieses Motto ist hochgradig erfolgreich. So, wie viel Zeit habe ich noch? Wie viel? 12 Minuten, gut. Es ist schon richtig heiß hier. Okay. Jetzt möchte ich zusammenfassen, ja? Das passt schon gut. Wann welche Datenstruktur? Listen, ja, das müssen wir uns als allererstes anschauen. Listen sind imstande einzufügen, sie sind imstande zu entfernen, sie sind imstande zu suchen. Der Mist ist, wenn ich suche, muss ich im Worst Case, nämlich dann, wenn die Suche nicht erfolgreich ist, und das bedeutet für alle, der Worst Case tritt ein, für alle Fälle, wo der Schlüssel nicht in der Liste vertreten ist, die ganze Liste durchsuchen. Ja, und Sie sehen an der Stelle ein dickes, leider Gottes kein dickes, sondern nur ein kleines Minus. Das Tolle ist natürlich, wir können mit Listen die Adjazenzlisten für Graphen implementieren. Listen haben halt diese tolle Fähigkeit, sich der Datenmenge anzupassen. Viele Daten, große Listen, wenig Daten, kleine Listen. Und wann stört es denn nicht, wenn die Listen tatsächlich groß sind und wir eine Operation auf dieser Liste ausführen müssen? Bei Adjazenzlisten geht es doch darum, dass ich mir alle Nachfolger eines Knotens anschaue. Und die wesentliche Überlegung ist, wenn du dir die Nachfolger eines Knoten anschaust, 3, 4 verschiedene Knoten, wenn du dir die Nachfolger anschaust, ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge. Es ist vollkommen egal, es stört nicht. In irgendeiner Reihenfolge ist gut. So, nicht? Und die Dynamik, das ist natürlich das dynamische sich anpassen, ist ein starker Punkt. Binäre Suchbäume, was ist denn toll? Die erwartete Laufzeit, das ist toll. Und ich kann mich natürlich mit der Binärsuche bei kleiner Tiefe, ich kann mit der Binärsuche eine erfolgreiche Lookup-Operation ausführen. Nicht? Und letztlich, AVL-Bäume, ja, leben von der Idee der binären Suchbäume. Aber die Worst-Case-Laufzeit, das ist lächerlich. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich in eine Worst-Case-Laufzeit getrieben werde, mit einer Struktur, die mit Zeigern herumwurschtelt, ja, und deshalb auch relativ schlechte konstante Faktoren hat, dann ist das richtig ärgerlich. Dann sollte man schon mal schauen, ob man denn den Worst Case zumindest garantieren kann, und das haben wir mit AVL-Bäumen getan. Es gibt durchaus Anwendungsfälle für AVL-Bäume, aber allerdings haben AVL-Bäume längst nicht die Bedeutung für die Informatik, wie es denn nun AB-Bäume haben und wie es denn Hashing hat. Nicht? Das Negative ist bei AVL-Bäumen, dass wir relativ viel Speicherplatz benötigen. Wir müssen sicherstellen durch Balancierungsschritte, dass die Tiefenbalancierung beibehalten wird. Nicht? Und das ist teuer. Das sind zwar nur konstante Faktoren, aber das bleibt teuer. So, wenn Sie sich anschauen, was wir denn bis dato haben, dann sind das die Listen. Naja, ne, die haben ihre Stärken, ganz unzweifelhaft. Das sind die binären Suchbäume. Naja, konzeptionell helfen sie schon in AVL-Bäumen, aber damit hat es sich's. Sie hatten aber auch Übungsaufgaben besprochen. Da ging es darum, einen Join auszuführen. Führen Sie mal einen Join mit AVL-Bäumen aus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn Sie einen Join ausführen wollen oder ja, einen Split ausführen wollen, die binären Suchbäume, die meckern nicht, aber AVL-Bäume würden hochgradig meckern. Ja, also durchaus abhängig von der Situation haben auch binäre Suchbäume ihre Stärke. Listen, binäre Suchbäume und AVL-Bäume. So, an dieser Stelle Trommelwirbel, ja, weil die Champions steigen in den Ring. Und der erste Champion, das ist Hashing mit Verkettung. Und da sehen Sie universelles Hashing. Sie können halt, wenn Sie Angst davor haben, dass Sie von einer bestimmten Folge von Operationen geschultert werden, ja, ausgenockt werden, Sie können sich dagegen rüsten und zufällig eine Hash-Funktion aus einer geeigneten Klasse, aus einer C-universellen Klasse wählen. Und dann haben Sie schnelle erwartete Laufzeit für jede Folge von Operationen. Sie sind dammt schnell, ja? Hashing mit offener Adressierung, und da sehen Sie schon, nicht, wenn wir das 1 plus Lambda vergleichen mit dem 1 durch 1 minus Lambda, das allererste, was natürlich klar ist, das Lambda. Wenn Sie Hashing mit offener Adressierung betreiben, das muss kleiner als 1 sein, nicht? Ist ein bisschen langsamer, wenn das Lambda klein ist. Ja? Nur für Lambda, sagen wir mal, kleiner als 1,5 mit Hashing mit offener Adressierung arbeiten. Wir sind extrem speicherplatzfreundlich. Ne? Und das Positive ist halt, obwohl wir einen schlechten Worst Case haben, dass wir für kleine Lambda rasant schnell sind. Und da kommt der zweite, ja? Champion Nummer 1, Champion Nummer 2 und jetzt ist Champion Nummer 3 ebenfalls in den Ring eingetreten. Ja. AB-Bäume, die werden sich auch von Hashing in keinster Weise beeindrucken lassen, wenn die Anzahl der Daten, die sie manipulieren müssen, groß sind. Schauen Sie mal, überlegen Sie sich mal, was passiert, wenn Sie bei einer riesen Menge von Daten, die auf einem langsamen Speicher abgelegt sind, hashen. Was passiert? Sie hashen und die Stelle, an der das von Ihnen gesuchte Datum in diesem Riesenspeicher auftauchen wird, diese Stelle, die ist unvorhersehbar. Das heißt, was Sie machen müssen, einen ultralangsamen Zugriff auf den langsamen Speicher für eine itzi-bitzi Eingabe, für eine einzige. Ja, das ist vollkommen hirnrissig. Stellen Sie sich auf der anderen Seite aber bitte vor, dass Sie mit einem AB-Baum arbeiten. Was macht dieser AB-Baum? Wenn Sie jetzt eine Suche im AB-Baum durchführen, Sie kommen an einen Knoten, dann müssen Sie wissen, wo es an diesem einen Knoten weitergeht. Und wie beantworten Sie diese Frage? Indem Sie sagen, greif auf den langsamen Speicher zu und hol sämtliche Schlüssel, die diesem Knoten zugeordnet sind, in den Speicher. Und das ist ein Zugriff, ein einziger Zugriff für alle Schlüssel, die dem Knoten zugeordnet werden. Ein einziger Zugriff, ja? Und Sie werden dann mit 2, 3 Zugriffen tatsächlich die Operation Lookup gelöst haben. So, was ich Ihnen an sich noch zeigen wollte, da komme ich aber jetzt nicht mehr zu, aber ich möchte Ihnen zumindest diese eine Seite noch zeigen. Ich werde das dann, die beiden Folien, die ich nicht besprechen kann heute, noch dazulegen zu dem Foliensatz. Das ist, wie denn Kuckuck ein Kuckuck hashen würde. Nun, was würde ein Kuckuck machen? Wenn ein Kuckuck ein Ei legt, ne, dann entspricht das, dass wir einen Schlüssel einfügen wollen. Wenn ein Kuckuck ein Ei legt, dann denkt er sich, och, möchte ich für das Ei Sorge tragen? Nö, ich nehme dieses Ei und lege es in irgendein Nest. Da liegt aber schon ein Schlüssel drin. Jo, das werfe ich raus. Also Sie können doch nicht einfach, ja, Sie sprechen jetzt den Kuckuck an, ja. Du Kuckuck, du kannst doch nicht einfach einen Schlüssel rauswerfen. Ja, kann ich schon, weil den Schlüssel, den ich rauswerfe, den lege ich in ein anderes Nest. Wenn das Nest auch wieder einen Schlüssel hat, dann fliegt der Schlüssel raus. Ja, und Entschuldigung, was machst du mit dem Schlüssel, den du jetzt gerade im zweiten Versuch rausgeworfen hast? Ja, den lege ich in ein anderes Nest. Was ist der große Vorteil? Ja, also es hat dann eine Reihe von Operationen, wo Sie dann immer ein Ei rauswerfen, das Sie dann wieder versuchen, im nächsten Schritt in ein Nest hineinzulegen. Was ist der große Vorteil? Wenn Sie eine Lookup-Operation machen wollen, und so kann man dieses Kuckuck-Schema tatsächlich organisieren, wenn Sie eine Lookup-Operation einführen, dann werden Sie im Worst Case, und jetzt rede ich Worst Case, für Lookup-Operationen werden diese Kuckuck-Schemata im Worst Case konstant sein. Ja? Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das erkauft man sich allerdings damit, dass die Einfügeoperationen, und das ist auch die Intuition, ja, wenn ich jetzt einfach in ein Nest, in ein besetztes Nest mein Ei hineinlege, muss das im Nest befindliche Ei irgendwo anders hingelegt werden. Diese Folge von Verschiebungen, von Ei-Verschiebungen, ja, das wird natürlich im Worst Case ziemlich viel Zeit benötigen. Nicht? Insert relativ langsam, Lookup und Remove blitzschnell. Ja? Und das ist das Kuckuck-Hashing. Gut. Also heute um 16 Uhr machen wir dann eine Fragestunde und wir werden ganz explizit auf die Klausur zu sprechen kommen. Dankeschön.